ARD Sounds.
Marie, was ist eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen großen KI-Modellen? Was macht die eigentlich aus?
Das soll ich dir jetzt beantworten in einer Minute und dann ist die Folge
Nein,
vorbei.
Nein, du sollst jetzt die nächste Frage, fällt dir noch eine gute Frage
an? Ach, natürlich. Ich habe ja, ganz viele gute Fragen im E-Mail-Postfach. Zum Beispiel, warum holen wir Anthropic nicht nach Europa?
Ja, oder könnten wir nicht mithilfe von Quantencomputern eine völlig neue Form der Technologie etablieren und dadurch wird KI irgendwie komplett irrelevant?
Schöne Fragen. Wer hat diese super klugen Fragen gestellt?
Die habt ihr gestellt und noch einige mehr. Wir haben uns ein paar der Fragen rausgepickt, die wir besonders spannend fanden und die auch tatsächlich einiges hergeben für so eine schöne Folge wie heute, aber vielleicht nicht genug für eine komplett eigene Folge. Deswegen, Marie, ich freue mich auf eine ganz besondere Folge heute. Wir sprechen über eure Einsendungen, eure Fragen, eure Ideen.
Ihr hört den KI-Podcast. Ich bin Marie Kilk.
Und ich bin Gregor Schmarzried. Marie, lass uns doch anfangen mit der E-Mail von Lea. Ich habe Lea hier ein bisschen stellvertretend rausgeholt aus unserem E-Mail-Postfach. Wir haben nämlich einige Fragen zu genau diesem Thema bekommen. Lea schreibt, sie nutzt den Podcast gerne als Mini-Fortbildung für ihre Arbeit als Lehrerin, was uns natürlich sehr freut. Und sie hat jetzt eine neue KI-Plattform zur Verfügung, bei der es verschiedene Large-Language-Modelle zur Auswahl gibt. Also sie nennt einige Beispiele. GPT-5 ist dabei, Llama 3, Mistral, Gemini und noch ein paar weitere. Und sie sagt, sie ist sich gar nicht sicher, welche KI sie jetzt eigentlich für welche Aufgabe nutzen soll.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man öfter hört. Das Wichtige für die meisten Leute, die vor allem mit KI anfangen, ist, sich einfach eine Sache auszusuchen und damit anzufangen und einfach zu gucken, ob es passt. Mhm. Und dann, wenn man ein bisschen Gespür dafür bekommen hat, dann kann man natürlich so kleine Unterschiede feststellen zwischen den ganzen verschiedenen Anbietern. Zum Beispiel ist Claude dafür bekannt, dass er besser schreibt und auch besser codet als viele andere Modelle. Oder Google ist zurzeit besonders schnell, wobei die Schnelligkeit eigentlich was ist, was bei mir alle KIs so krass auf einem hohen Niveau machen, dass ich diese Millisekundenunterschiede schon gar nicht mehr merke.
Ja, okay, Marie, dann lass uns das mal ein bisschen systematisch angehen, weil es haben ja tatsächlich jetzt immer mehr Leute in immer mehr Unternehmen oder Bildungseinrichtungen so die Möglichkeit, verschiedene KI-Modelle in einer Oberfläche zu nutzen. Es gibt da auch mittlerweile eigene Anbieter, die extra das eigentlich zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. So LangDog aus Deutschland fällt einem ein. Es gibt eine Seite namens Mammoth. Erst vor ein paar Tagen hat uns jemand geschrieben und gefragt nach einem Tool namens Open Router. Also es gibt da sehr viele verschiedene Angebote, wo die Idee so ein bisschen ist, naja gut, anstatt dass ich jetzt halt ein Abo habe, ja, für einen Anbieter, warum soll ich dann nicht einfach so einen übergeordneten Dienst nehmen, in dem ich alle Modelle bekomme, die die ganze Welt kennt? Ist das nicht der viel bessere Deal? Weil da habe ich ja dann alles, anstatt immer nur das spezialisierte Tool für die jeweilige Anwendung. Was meinst du, Marie? Ist das ein guter Deal?
Ich bin totale Verfechterin von diesem Ansatz, weil ich ja finde, dass wir auf so einem krassen Käufermarkt sind. Die ganzen KI-Anbieter stehen in Konkurrenz zueinander. Die wollen alle die besten Modelle bringen. Die wollen auch die besten Modelle zum besten Preis, weil die ja auch um Marktmacht kämpfen, weil die teilweise an die Börse wollen. Und das heißt, ich möchte mich da auch nicht festlegen, sondern ich möchte die Möglichkeit haben, auch wenn ich ein Unternehmen bin, jeden Monat zu gucken, wo ist die Preis-Leistung am besten und dann dahin zu gehen. Deswegen finde ich diese Plattformen ganz gut oder wenn man sich eben selber was aufbaut, dass man die Flexibilität hat, verschiedene Modelle anzusteuern.
Man muss da natürlich dann schauen, ob der Deal wirklich ein guter ist. Also es kann natürlich auch sein, dass es da Anbieter gibt, wo man dann am Ende weniger fürs Geld bekommt, als wenn man einfach individuell in die verschiedenen Plattformen reingehen würde. Wir müssen aber, glaube ich, an der Stelle einmal eine sehr wichtige Unterscheidung machen, nämlich, ich würde es mal machen, zwischen Modell und zwischen Tool. Mhm. Weil wir haben auf der einen Seite das KI-Modell. Das ist das, was Lea in ihrer Liste auswählen kann. Sie kann wählen zwischen Mistral, zwischen Gemini, zwischen GPT 5.5 und so weiter. So, das sind die KI-Modelle. Und das ist ja nicht das Gleiche wie das KI-Tool. Weil das KI-Tool, das hat ja noch mehr Sachen da drin. Also ein Beispiel, ja, in ChatGPT habe ich einen Bildgenerator mit integriert. Das ist quasi eine separate Sache von dem KI-Modell, aber ChatGPT hat einen besonders guten Bildgenerator. Oder Claude hat zwar keinen Bildgenerator, aber hat einige Möglichkeiten, Daten anzuzeigen, die, glaube ich, besser sind, als die Konkurrenz das machen kann. Also in Claude kann ich wirklich so in der Antwort, kriege ich so Grafiken, da kann ich in dieser Grafik Sachen hin und her ziehen. Das ist natürlich auch total toll, wenn man das braucht. Aber das kriege ich ja dann, wenn ich das über Open Router mache oder über Mammoth oder über das Tool, was Lea benutzt, wahrscheinlich nicht, weil dieser Unterschied eben nicht über das Modell läuft, sondern er läuft über das Tool, also über das Programm, die Oberfläche, mit der ich auf die KI zugreife.
Ich suche gerade nach einem guten Vergleich und mir fällt keiner ein. Ich glaube, ich habe mal gehört, vielleicht auch von dir, vielleicht von euch, dass es so ein bisschen ist, wie das eine ist das Auto, das Tool ist das Auto, das ich mir aussuche, aber da kann ein unterschiedlicher Motor drin sein. Da kann ich mir dann aussuchen, von welchem Motor wird das Auto angetrieben. Ist natürlich bei einem Auto jetzt nicht ganz so leicht, den Motor ständig zu wechseln. Deswegen hinkt der Vergleich.
Aber vielleicht, vielleicht ein Elektromotor, der besonders schnell anfährt und dann aber ein Benziner, der besonders schön knattert, wenn das die Idee ist. Aber
vielleicht. Und dass ich ein tolles Team in der Box habe, das mir einfach jeden Monat den Motor auswechseln kann, je nachdem, was ich will. Und die Rückspiegel bleiben aber gleich, weil das ist dann die Oberfläche quasi.
Genau. Und das heißt, man muss eigentlich erstmal überlegen, wonach gucke ich eigentlich? Ja, sind mir diese Tools besonders wichtig? Ist mir besonders wichtig, was die Extrafunktionen sind? Wenn ich zum Beispiel wirklich unbedingt einen Bildgenerator möchte, dann macht Claude für mich wenig Sinn, weil Claude keinen Bildgenerator aktuell hat. Wenn ich gerne Videos generieren möchte, dann sollte ich wahrscheinlich zu Google, weil nur Google aktuell so einen Videogenerator implementiert hat in seinem Gemini-Chatbot. Das ist wahrscheinlich der Unterschied, ne, zwischen Modell und zwischen Chatbot die meiste Zeit. Aber jetzt gucken wir uns mal nur speziell das Modell an, Marie. Weil selbst, sagen wir jetzt mal, die Tools haben wir irgendwie abgehakt. Wir verstehen ungefähr, was da der Unterschied ist. Das muss man natürlich wirklich durchs Ausprobieren auch ein bisschen lernen. Aber die Frage ging ja explizit nach den Modellen. Und da haben wir auch nochmal so ein paar Unterklassen, die wir aufmachen müssen, oder?
Ja, die wichtigste Unterscheidung ist eigentlich, wie groß ist das Modell und das, welche Größe von einem Modell ich brauche.
Wie fett ist der Motor?
Wie fett ist der Motor?
Wie groß ist der Hubraum?
Und das heißt auch, was verbraucht der Motor? Weil es gibt riesige Modelle mit ganz vielen Milliarden Parametern. Diese Zahlen, die werden dann ganz oft dazu gesagt, die bringen einem normalen Menschen überhaupt nichts, weil keiner sich diese Zahlen vorstellen kann und wir auch nicht wissen müssen, was genau die Parameter machen in dem Fall. Aber was ich wissen muss, ist, die Größe von dem Modell bestimmt so ein bisschen, wie klug das Modell sein kann und wie gut es werden kann bei komplexen Aufgaben. Ich habe ganz viele Dinge, wo mir eigentlich ein kleines Modell reicht und wo es vielleicht auch super ist, wenn ich was Effizientes habe, weil es vielleicht auf meinem eigenen Rechner laufen soll oder weil ich möchte, dass es extra schnell geht oder weil ich einfach keine Energieverschwendung verantworten will. Und das heißt, wenn ich nur irgendwie einen kleinen Absatz generieren will oder eine Idee für eine Überschrift, dann kann ich ein kleines Modell nehmen. Und je komplexer die Aufgaben werden, je länger die Texte zum Beispiel werden, die das Modell lesen können soll, bevor es mir antwortet, je länger auch der Output ist, den ich von dem Modell erwarte, desto größer muss das Modell sein. Und da merkt man krasse Unterschiede. Ich habe in letzter Zeit, ich habe manchmal zwischen Claude Sonnet, dem kleineren Modell von Anthropic, und Claude Opus, einem größeren Modell von Anthropic, hin und her geswitcht. Und ich war so sauer auf Sonnet, was mir einfach einen Quatsch erzählt hat. Und ich dachte so, das wird doch das kleine Modell auch können.
Ja.
Konnte es aber nicht.
Ja, also Lea erwähnt das auch. Also sie hat beispielsweise in ihrem Tool GPT 5.5 Mini und GPT 5.5 Normal. Nee. Es gibt dann auch noch GPT 5.5 Nano. Da ist es von der Benennung her einigermaßen klar, was die größeren, kleineren Modelle sind. Also für Alltagssachen, für kleine Fragen, für gib mir mal eine Idee für ein Rezept, da sind die kleinen Modelle völlig ausreichend. Aber wenn es ums Problemlösen geht, dann sind diese größeren Modelle schon deutlich hilfreicher. Insbesondere, wenn ich zusätzlich, das ist dann oft so ein Extra-Button, auch noch das Reasoning anschalten kann. Also die Fähigkeit der Modelle erstmal sich selber in Anführungszeichen zu hinterfragen und nicht einfach sofort eine Antwort rauszukriegen.
Das ist der Turbo dann sozusagen. Da spritzt er einfach noch mal extra Treibstoff zu und verbraucht auch noch mehr Energie und dauert ein bisschen länger und wird dann aber auch besser.
Siehst du, das ist das Problem mit Turbo, weil für mich impliziert Turbo das Gegenteil von, es dauert länger, aber ja.
Okay, irgendwie, ja. Vielleicht lassen wir es mit den Autometaphern jetzt das Ende.
So ganz kommen wir da, glaube ich, nicht auf den grünen Zweig. Es ist der Sportmodus, vielleicht ist es so.
Ja.
Genau, also die Unterscheidungen sind einfach die wichtigen. Bei Claude Fable, dem verbotenen Modell von Anthropic, über das wir die letzten zwei Wochen gesprochen haben, das ist sicherlich ein gigantisches Modell. Also da passieren sehr komplexe Sachen im Inneren, die wir gar nicht nachvollziehen können, tatsächlich von außen. Das heißt, das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Und jetzt ist es aber immer noch so, dass wir ja auch all diese verschiedenen Anbieter haben. Wir haben die GPTs, wir haben die Claudes, wir haben auch noch Grok beispielsweise von xAI.
Wir haben spannende chinesische Modelle jetzt immer mehr.
Genau, die alle auch ihre eigenen Fähigkeiten und Eigenarten mitbringen. Lass uns die doch auch mal noch so ein bisschen durchgehen, weil obwohl Claude Sonnet beispielsweise, wie du gerade festgestellt hast, ein bisschen dümmer ist als Claude Opus oder Claude Fable, es hat... Das schwimme ich jetzt so ein bisschen, weil man will natürlich jetzt nicht diese Modelle zu sehr vermenschlichen, aber es hat eine Art anderes Wesen, so mit fetten Anführungszeichen. Also es fühlt sich anders an, und aber die verschiedenen Claude-Modelle, die fühlen sich schon alle irgendwie ähnlich an im Vergleich zu beispielsweise den GPT-Modellen oder den Gemini-Modellen oder den Grok-Modellen. Also diese verschiedenen Modellfamilien haben ein bisschen gemeinsame DNA. Vielleicht ist das die
Metapher dafür. Ja, ich finde, das kann man schon so sagen. Die haben Persönlichkeiten, die halt da durch das Training und durch das Design natürlich entstehen, aber da, glaube ich, finden ganz viele Menschen dann auch irgendwann mal was, das zu ihnen passt, und sagen, ich mag die Google-Modelle am liebsten oder ich mag eben die OpenAI-Modelle am liebsten, und dann bleiben sie da und dann kommen da weitere Verbesserungen und
ja. Genau, und du hast auch gerade, du sagst genau richtig, weil oft ist es gar nicht so sehr eine harte wissenschaftliche Feststellung, also es ist gar nicht, okay, Claude kann dieses Problem besser lösen, was oft mit dazugehört. Also Claude ist so ein bisschen das Modell, dem man nachsagt, würde ich sagen, am besten technische Probleme lösen zu können, vor allem auch Datenanalyse zu machen, Computerprobleme zu lösen, sage ich mal. Und bei Gemini ist zumindest mein Eindruck, dass Gemini sehr gut darin ist, die reale Welt zu verstehen. Also dem kann ich total toll Fragen stellen dazu, wie man eine Fahrradbatterie auswechselt oder wie ich meine Waschmaschine repariere. Das versteht Gemini sehr gut, ist zumindest meine Erfahrung. Und GPT, die Familie, ist vielleicht so der Allrounder, die eigentlich alles so ein bisschen kann. Aber das sind gar nicht die wesentlichen Unterschiede, sondern ich glaube, für viele Leute spielt das gar nicht die primäre Rolle, sondern die primäre Rolle ist eher, wie fühlt es sich an, mit diesen Modellen zu reden? Und auch da habe ich das Gefühl, dass GPT, ne, ist so ein sehr freundliches Modell. Ja,
also ja, es ist zu freundlich vielleicht. Also war fast schon schleimig.
Also es erinnert mich ein bisschen daran, wenn man in Paris unterwegs ist und wird von jemandem dann doch sehr eindeutig als Tourist erkannt und dann entsprechend auch ein bisschen so umschwärmt oder so, weil die genau wissen, okay, das ist jetzt jemand, der Trinkgeld gibt oder so.
Oh, du hast ganz andere Erfahrungen in Paris gemacht als ich, aber das lasse ich mal so stehen.
Ich war mal mit ein paar Amerikanern unterwegs in Paris und bei denen war das dann genauso. Vielleicht, weil die Amerikaner, weil denen nachgesagt wird, dass die so viel Trinkgeld geben. Also es hat so was sehr Warmendes, Umarmendes, ist aber manchmal ein bisschen judgy. Irgendwie. Also es hat oft das Gefühl, hab ich den Eindruck, dass es eigentlich besser weiß, wie ich meine Probleme lösen kann und geht dann auch mal in seine eigene Richtung, auch wenn ich was anderes wollte.
Ja, das würde ich so mitgehen. Also ein bisschen zu nett sind die Modelle alle, aber bei OpenAI, bei den GPT-Modellen fällt es vor allem auf. Es gab ein Modell, das so richtig unselbstbewusst und unsicher war die ganze Zeit und dann auch mal eine Zeit lang immer so gedroht hat, sich selber abzuschalten, weil es so peinlich berührt
von Fehlern waren. Das war Gemini, Google. Genau, ja. Also Google Gemini ist auch, würde ich sagen, das Modell, was jetzt immer noch am emotionalsten ist.
Einfach ein emotionales Wrack.
Ja, absolut. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie damals, wo es sich ja wirklich entschuldigt dafür hat, dass es bei meinem Ratespiel verloren hat und gesagt hat, das sei wirklich super peinlich und es tue ihm so leid, dass es versagt hat bei dieser wichtigen Aufgabe. Und ich habe gesagt, Gemini, jetzt
bitte. Oh Gott, ich meine.
Sei doch nicht so zu dir selber. Du bist gut genug, habe ich gesungen. Wichtiger Hinweis für dich. Kennst du den Song, du bist gut genug?
Nein, ich habe keine Ahnung, was da mit dir passiert ist. Aber
Ich spiele ihn dir nach der Folge vor. Du wirst den Ohrwurm dann auch bekommen. Also das ist so das Ding mit Gemini. Es ist schon sehr schlau. Vielleicht da aber nochmal so kurz so reingeschoben, dass wenn man das über Google Gemini, den Chatbot, nutzt, also eben nicht beispielsweise über eine neutrale Plattform, sondern über Googles eigene Oberfläche, dann ist Google Gemini da, finde ich, noch sehr eingeschränkt. Also GPT und Claude sind besser darin, andere Tools zu integrieren, Daten darzustellen, können PowerPoints generieren und so weiter. Das kann Gemini alles nicht. Das hängt, glaube ich, ein bisschen zu sehr in der nicht nur in der Modellfamilie, sondern einfach in der ganzen Tool-Familie von Google. Das heißt, wenn man nur in Google arbeitet, vielleicht gut, aber es ist nicht so ganz integriert, wie das teilweise die Konkurrenz ist.
Ja, und um das vielleicht nochmal deutlich zu sagen an der Stelle, auch was unabhängige Tests angeht, also wirklich die Qualität, die Weltmeister der KI-Modelle sozusagen, die sind OpenAI und Anthropic. Da sind zurzeit immer die Modelle eigentlich am besten, auch wenn man das unabhängig misst. Und dann kommt ziemlich kurz dahinter Google und dann kommen irgendwann die Modelle von Meta und die ganzen vielen spannenden chinesischen Modelle und so weiter. Und
genau. Das
verschiebt sich natürlich alle paar Monate, aber
das ist,
ich glaube generell, wenn man mit ChatGPT oder mit Anthropic anfängt, dann sieht man auf jeden Fall, was möglich ist, relativ schnell. Was würdest du sagen, aus welchem Land kommt Claude von der Persönlichkeit her? Oder aus welcher Stadt? Wenn ChatGPT Paris ist, dann ist Claude...
Ach, vielleicht ist Claude so ein bisschen so hanseatisch. Mhm. Also irgendwie ein bisschen kühler. Mhm. Aber respektvoll. Also Claude hält sich auch sehr gut an das, was ich von ihm möchte. Es ist sehr gut steuerbar. Also ich kann Claude sehr genaue Anweisungen geben und die werden dann auch präzise umgesetzt, wie ich mir das wünsche.
Ja.
Und die KI bekommt nicht auf einmal das Gefühl, sie müsse irgendwas jetzt anders machen als ich.
Passt. Doch.
So gesehen ist dann vielleicht Gemini kalifornisch. Also es ist sehr schlau und sehr kreativ auch teilweise, aber es hat kein Rückgrat. Also es ist sehr schnell am Umkippen, wenn es das Gefühl hat, dass es emotional gerade unter Druck gesetzt wird beispielsweise.
Ja. Genug Klischees? Sollen wir zur nächsten Frage kommen? Oder,
nee, wir müssen noch kurz, ganz kurz was über die Extra-Modelle sagen. Das sind also die drei großen Modellfamilien. Wir haben aber noch ein paar andere. Gehen wir die schnell so im Schnelldurchlauf durch. Was fällt dir denn ein zu anderen Modellen, die es auch noch gibt?
Mir fällt ein, dass Grok, ich weiß gar nicht, aus welcher Stadt würde ich sagen, dass Grok kommt, aber aus irgendeinem wahrscheinlich Bahnhofsviertel mit viel Drogengebrauch, wo alles erlaubt ist. Ich sage jetzt nicht eine bestimmte Stadt dazu, weil ich will allgemein auch nicht zu gemein sein zu Grok, aber Grok ist bekannt dafür, zu Recht, dass es weniger Grenzen hat als andere Modelle. Also da haben die Leute, die das designt haben, einfach als Ziel gesetzt, dass man mehr mit Grok machen kann und auch mehr tabuisierte Dinge fragen kann und dass Grok auch irgendwie so einfach so ein bisschen extremer und ein bisschen so krasser drauf ist und eben genau weniger höflich und glatt designt als die anderen.
Interessanterweise ist aber auch meine Erfahrung zumindest mit Grok, dass wenn man, ich sag mal, normal damit schreibt, also wenn man jetzt nicht pornografisches Material damit generieren möchte oder irgendwas, was die anderen Modelle halt gar nicht machen, dann ist es gar nicht so anders. Also es fühlt sich eigentlich relativ ähnlich an wie die restlichen Modelle. Es hat halt wahrscheinlich einfach weniger Sicherheitsmaßnahmen drin, als das beispielsweise.
Ja, kommt irgendwo ganz hinten ja dann doch aus demselben Nest vielleicht.
Ja, genau.
Ja, und jetzt ist es eigentlich für mich vorbei mit Städten. Hast du noch ein Modell, das du noch einsortieren kannst?
Also wir bewegen uns ja ohnehin ein bisschen geografisch noch rum. Also Mistral, das französische Modell, ist für die meisten Aufgaben auch absolut geeignet, vor allem für so Alltagsaufgaben. Bei den komplexen, agentischen Aufgaben, schwierige Probleme lösen, große Datenanalyse, sowas. Da stößt es an seine Grenzen, würde ich sagen.
Ist aber für viele Menschen noch beliebt, denen wichtig ist, dass die Daten in Europa verarbeitet werden und den europäischen Player unterstützen wollen, jetzt eher als einen amerikanischen oder chinesischen.
Genau. Und dann haben wir natürlich, Stichwort China, auch noch einen Haufen chinesischer Modelle. Ich würde sagen, es gibt da wirklich ganz viele. Erst vor 2 Wochen hatten wir GLM, ein neues Modell, was sehr stark ist, vor allem mit so agentischen Aufgaben. DeepSeek, auch immer ziemlich gut.
Firma Z. DeepSeek, ja, ZAI heißen die jetzt. Die hießen vor kurzem anders. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. In China wahrscheinlich sowieso ganz anders.
Eins im Alphabet hinter XAI halt von Elon Musk, deswegen wahrscheinlich.
Nee, da kommt
zwei,
noch Y.
Zwei. Ja. Also YAI ist noch frei. Wer das jetzt gründen möchte, kann es machen.
DeepSeek hast du noch genannt.
Ja, die sind auch, die haben auch nicht so viele Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich. Also ich erinnere mich teilweise ein bisschen da an Grok oft. Teilweise kommen die ein bisschen technischer vor, die chinesischen Modelle. Mit der Ausnahme vielleicht von Kimi, was auch ein Modell ist, über das wir vor ein paar Monaten sicher mal kurz im Podcast gesprochen haben. Was finde ich vom kreativen Schreiben her ganz toll ist tatsächlich. Würde man gar nicht erwarten, unbedingt von einem chinesischen Modell, aber das hat schon gute Ideen. Das muss man dem schon lassen, dem Kimi.
Und Quen soll extrem gut im Coden sein. Ich habe selber noch nicht so viel mit gecodet. Und GLM auch. Also ich finde es super spannend, die chinesischen Player zu beobachten gerade, weil die rücken wirklich immer näher an die besten amerikanischen Modelle ran. Sie haben sie noch nicht eingeholt oder überholt. Aber wenn man denen diese Tests gibt, die dann immer gemacht werden, wir können auch so ein Leaderboard in die Shownotes hängen übrigens, wenn jemand so die aktuelle Tabelle sehen will, wer gerade in welchem Test am besten abschneidet. Das ist total spannend, dass die Chinesen da nach vorne kommen, weil viele davon auch Open Source sind. und teilweise auch Open Weights. Das heißt, man kann die sich auch runterladen, wenn man selber einen leistungsstarken Computer hat.
Man ist schon
ein
ziemlich leistungsstarker Computer.
Ja, aber es gibt dann auch die kleineren Modelle. Es gibt dann auch wieder die Mini-Versionen davon und so. Also ich habe eine kleine Grafikkarte zu Hause mit einem kleinen Ventilator, wo manche von diesen sehr kleinen Modellen da auch drauf laufen können. Und das hat ja auch dann Vorteile, wenn man einfach weiß, das ist nur bei mir und ich brauche nicht mal Internet, um das zu benutzen. Ich brauche nur ein bisschen Strom.
Der Ventilator hat gerade dieser Tage, glaube ich, recht viel Arbeit da wahrscheinlich.
Genau, der Ventilator allein war die 250 Euro wert. Die Grafikkarte kann nicht abmachen. Ja.
Ja, vielleicht noch kurz, liebe Lea und alle anderen, die sich für dieses Thema interessieren, weil wir sind jetzt so viele Modelle durchgegangen und dann auch noch groß und klein und so weiter und von wo kommt das? Ich glaube, der wichtigste Ratschlag, den ich noch geben würde am Schluss, bitte widersprich mir, wenn du da anderer Meinung bist, Maria, aber ich würde sagen, der wichtigste Punkt ist, lass dich aber nicht verrückt machen jetzt. Also am besten ist es, man nimmt sich ein, vielleicht zwei Modellfamilien, die einem gut gefallen, bei dem man einfach das Gefühl hat, ich bin damit zufrieden, die funktionieren und wechselt da maximal zwischen den Größen hin und her, dass man mal das kleinere Modell nimmt oder das größere Modell. Aber ansonsten verbringt man eher die Zeit damit, dass man versucht, aus denen das meiste rauszuholen, als dass man jetzt die ganze Zeit für jede Aufgabe versucht, das beste Modell zu finden. Weil in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich, man will es gar nicht sagen, fast ein bisschen wurscht.
Ja, würde ich unbedingt unterschreiben. Und es muss auch niemand so reden wie wir. Also niemand muss sagen, ah, GLM 5.2 und Claude Sonnet 4.6, sondern die haben auch alle richtig hässliche Namen.
Ja.
Auch die Leute, die super KI-Cracks sind, kommen viel durcheinander und beschweren sich, dass diese ganzen Umbenennungen ständig verwirrend sind. Also da vergesst das einfach und ja, nutzt einfach Chatty, Claude, Google, was auch immer. Und da arbeitet euch da ein.
Sehr schön. Dann kommen wir doch zur zweiten großen Frage. Und das ist eine, die habe ich auch auf Social Media ein paar Mal gesehen, die letzten zwei Wochen über. Wir haben sie aber auch per E-Mail bekommen. Deswegen lesen wir sie nicht aus Social Media vor, sondern per E-Mail. Die E-Mail kommt von Horst. Und Horst bezieht sich auf unsere Folge von vor zwei Wochen. Vielleicht kurzes Recap für die nicht gehört haben. Da ging es um das Modell Claude Fable 5 von Anthropic, der amerikanischen Firma, das kurz ausgerollt war, ja, für so zwei Tage und dann aus vornehmlich Sicherheitsgründen von der US-Regierung gesperrt wurde. Also die US-Regierung hat Anthropic angewiesen, dieses Modell zu sperren und zwar für Nicht-US-Staatsbürger. Wir haben darüber ausführlich gesprochen, dass das möglicherweise auch eine geopolitische Komponente hat, diese Geschichte. Also dass Amerika jetzt darüber nachdenkt, quasi KI auch als geopolitisches Asset einzusetzen, vielleicht damit Druck zu machen auch gegen andere Weltregionen und dass wir da als Europa dringend eine Antwort brauchen. Und Horst meinte jetzt, naja, wenn Anthropic so viel Stress hat mit der US-Regierung, hatten sie auch schon vorher ein paar Mal, könnten wir nicht einfach Anthropic eine Heimstatt hier anbieten? Also könnte nicht Anthropic seine Zelte dort abbrechen, wenn das sowieso so schwierig ist in den USA und nach Europa kommen und wir würden so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. So, wir kriegen unsere KI, die wir brauchen und Anthropic bekommt ein, ich sag mal, regulatorisch gesicherteres Umfeld. So, klingt erstmal nach einer guten Idee. Was meinst du, Marie?
Ja, ich kann den Gedanken total gut nachvollziehen, weil irgendwie denkt man sich, wir in Europa hätten gerne mehr KI und mächtigere KI und fänden das toll, da viele schlaue Leute zu holen mit dem starken Modell. Und die Armen da drüben tun einem ja auch leid, dass sie sich rumschlagen müssen mit diesem erratischen weißen Haus und überhaupt. Und ich finde auch bei Anthropic, vielleicht kommt da die Frage von Horst auch her, kann man sich auch vorstellen, dass das wertemäßig gar nicht so schlecht passen würde. Anthropic sind, ich will jetzt nicht sagen die Guten in der KI-Welt, aber zumindest die, die am meisten über Werte reden und über verantwortliche Entwicklung und immer auch gerne drüber reden, was sollte man bremsen.
Und das Modell hat auch noch einen französischen Namen. Wegen Claude.
Stimmt.
Ich habe, ja. Und es ist mir schon ein paar Mal passiert, ich glaube, es geht auch teilweise das Missverständnis um, dass Anthropic schon europäisch sei. Vielleicht deswegen. Also ich habe schon ein, zwei Mal gehört, dass Leute dachten, Anthropic
sei europäisch. Die haben so einen Vibe, der schon zu Europa passen würde. Genau. Und deswegen fand ich die Frage super und habe einfach mal ganz viel recherchiert, was spricht dafür und dagegen. Und also die traurige Nachricht ist, es spricht sehr viel dagegen.
Ja.
Manche Dinge zum Beispiel, die wir auch vor kurzem in der Folge besprochen haben, die einfach so Netzwerkthemen sind. Das Silicon Valley ist total stark, weil da einfach so viele Leute auf einem Haufen sind. So viel intelligente Menschen, so viele Unis, aus denen KI-Forschende kommen, so viel Kapital. Und das darf man nicht unterschätzen, wie wertvoll das dann doch ist, in so einer Region geografisch zu sein. Dazu kommen die Energiekosten, die zum Beispiel in Europa viel höher wären als in den USA. Die Datencenter stehen schon in den USA. Da haben wir auch in einer Podcast-Folge neulich drüber gesprochen, wie es da aussieht mit dem Ausbau hier in Europa. Dauert auch auf jeden Fall noch mindestens ein paar Jahre, bis wir überhaupt nicht mal aufholen können, aber überhaupt auf einem Niveau wahrscheinlich sind, mit dem man in der KI-Forschung dann super gerne und gut arbeiten kann. Und ja.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Anthropic ist ja nicht einfach nur ein paar Leute, sondern das ist ja auch eine physische Infrastruktur rund um Rechenzentren, rund um teilweise sogar Kraftwerke. Die haben wahnsinnig viel auch gebaut, natürlich größtenteils in Partnerschaft mit anderen Unternehmen, aber so eine Infrastruktur, die kann man nicht mal eben umziehen in einen anderen Kontinent.
Genau, und also es stimmt natürlich, dass man nicht neben dem Datencenter sitzen muss, um KI zu entwickeln, aber in dem Moment, wo Anthropic eine europäische Firma wäre, könnte ja niemand garantieren, dass sie auf die amerikanischen Datencenter zugreifen können. Und das heißt, die sind schon von dieser ganzen politischen und auch menschlichen Gemengelage abhängig in einer Art und Weise, dass es ihnen einfach nicht gut tun würde, wahrscheinlich in Europa zu sein. Und das Grundproblem, dass das US-Handelsministerium Exportkontrollen gegen die Modelle verhängt und sowas, das wäre leider nicht mal gelöst, wenn die nach Europa kommen würden, weil das ist gar nicht abhängig vom Standort, vom Unternehmen, sondern das ist in den US-Gesetzen total krass. Das würde auch greifen, wenn das Modell einmal in den USA entwickelt wurde oder wenn US-Amerikaner mitentwickelt haben an dem Modell. Und das heißt, die könnten da auch geografisch gar nicht fliehen, leider.
Ja, also bedeutet auch, ehrlicherweise, eine Trump-Regierung, selbst wenn Europa jetzt auch noch das ganze Geld dafür hätte, das ist ja noch so ein Punkt, also das wäre ja, in dem Moment, in dem Anthropic an die Börse geht, ist das eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Das ist, wäre das wertvollste und wertvoller als alle Unternehmen in Europa. Da haben wir das Geld nicht, so erstens.
Die wollen auch an die New Yorker Börse und nicht an die Frankfurter Börse aus Gründen.
Und selbst selbst wenn das alles kein Thema wäre, also selbst wenn wir das Geld hätten, selbst wenn wir die Rechenzentren hätten und selbst wenn wir kulturell gleich aufwären mit dem Silicon Valley, selbst dann würde die Regierung das sicherlich nicht zulassen, bin ich mir auch relativ sicher. Ja. Also das passiert ja mittlerweile auch schon. Es gab relativ wenig beachtet, aber zum Beispiel andersrum vor kurzem den Fall, dass ein chinesisches Startup, nämlich Manus, nicht verkauft werden durfte an Meta. Mhm. Also Manus ist auch so ein KI-Agentensystem, das sollte eigentlich an Meta verkauft werden für ein paar Milliarden. Die chinesische Regierung hat das geblockt, weil sie nicht wollten, dass da wertvolle KI-Expertise oder wertvolle KI-Infrastruktur außer Landes wandert. Also das passiert eh schon. Die Staaten machen allmählich ein bisschen dicht und versuchen, das möglichst bei sich zu behalten.
Ja, was Anthropic aber natürlich macht, ist auch Niederlassungen auf anderen Kontinenten haben. Anthropic hat schon ein Büro in München. Da habe ich nämlich auch Fragen zu bekommen, warum die nicht wenigstens eine Zweigstelle in Europa eröffnen. Das tun sie schon.
Ja.
Und das ist natürlich auch so ein Stück weit eine Diversifizierung und ein Stück weit ein Vordringen in andere Märkte. Weil wenn die jetzt dann viele Mitarbeitende in Deutschland haben, dann erzeugen sie dadurch ja auch ihr eigenes Ökosystem und dann sind sie auch nicht mehr so konzentriert und so anfällig. Zum Beispiel auch, wenn sich die Immigrationslage in den USA ändert und sowas, dann sind sie ein bisschen breiter aufgestellt und können sagen, okay, dann holen wir halt ein paar mehr Leute nach München anstatt nach Kalifornien.
Es ist ja immer dieses zweischneidige Schwert dabei, weil einerseits verstehe ich jeden, der angesichts dieser Story sagt, ja, wir müssen jetzt aber, also buy European, ja, sorgt dafür, dass wir europäische Modelle benutzen, europäische Infrastruktur und so weiter. Man könnte, ich sage jetzt einfach mal, was das Gegenargument dagegen ist. Das Gegenargument dagegen wäre, wenn Europa nicht zu einem Eigentümer wird von Anthropic, das haben wir, glaube ich, geklärt, dass das nicht passiert, aber einfach zu einem sehr wichtigen Kunden und Partner von Anthropic, dann ist es natürlich für die US-Regierung und für die ganze amerikanische Wirtschaft deutlich schwerer zu sagen, ach so, Europa, für die brauchen wir jetzt nicht mehr oder denen stellen wir das jetzt ab. Also man kann sich natürlich auch durch Zusammenarbeit einen Platz am Tisch erstreiten, ist am Ende eine sehr schwierige strategische Frage, die auch nicht wir hier klären können, sondern wichtigere Leute als wir.
Was wir aber klären können, ist vielleicht die nächste Frage aus den E-Mails. Und diese Frage kommt von Helge.
Ja.
Also da bin ich gespannt auf deine Antwort, Gregor. Aber du hast im Vorgespräch gesagt, dass dich das Thema extrem interessiert. Also ich werde da jetzt bestimmt auch viel lernen. Helge fragt nämlich, könnte nicht ein in der EU entwickelter Quantencomputer NVIDIAs globale Hardware-Dominanz brechen? Also es ist quasi dieselbe Europa versus USA-Frage, aber auf der Hardware-Seite. Quantencomputing, wird uns das retten, Gregor?
Wir haben noch nie über Quantencomputing gesprochen, glaube ich, im Podcast.
Nicht im Podcast.
Das ist ja verrückt.
Beim Schnaps mal drüber gesprochen.
Das ist 150 Folgen haben wir bald und ich glaube, wir haben noch nie Quantencomputing Computer drin gehabt. Ich sag's mal so, ich habe mich auch gefreut über die Gelegenheit, diese Folge hier zu machen, weil jetzt so als dritte Frage wollte ich jetzt sehr gerne mal das hier klären. Einfach einmal kurz über Quantencomputer reden, weil Quantencomputer sind ein wahnsinnig komplexes Feld. Ja, das ist das erste Wichtige. Also man müsste eigentlich 5 Stunden sprechen über Quantencomputer.
Braucht einen KI-Podcast für Quantencomputer?
Ja, ich würde möglicherweise sagen, nein. Ich glaube nämlich, dass es gibt natürlich Podcasts über Quantencomputer und es gibt auch sehr ausführliche Texte und Dokumentationen, die man sich darüber angucken kann. Ich glaube, der wichtige Unterschied, den man verstehen muss zwischen Quantencomputern und KI, nicht jetzt unbedingt rein technisch, sondern über ihre Bedeutung, ist der, dass KI ein Querschnittsthema ist. KI ist was, das betrifft uns alle. Selbst wenn ich selber nichts mit KI am Hut haben möchte, kriege ich das trotzdem zu sehen auf Social Media und der Arbeitsmarkt verändert sich und es ändert sich ein bisschen, was ich meinen Kindern mitgebe, wenn sie fragen, was soll ich mal werden. Also KI betrifft uns alle. Quantencomputer betreffen uns nicht wirklich alle. Also es ist ein technisch sehr spannendes Thema. Ganz, ganz grob zusammengefasst, das ist jetzt die kleinste Variante, einen Quantencomputer zu erklären. Sie haben eine andere Art und Weise zu rechnen, als das klassische Computer tun. Ein klassischer Computer, das kennt man, der rechnet mit Bits. Und ein Bit, das ist entweder eine 0 oder eine 1. Und Schaltkreise, Festplatten, alles, was wir machen mit Computern, ist letztlich nichts als Nullen und Einsen hin und her schieben. Und da haben dann irgendwann Leute gesagt, ist das nicht ein bisschen ineffizient, weil wir haben jetzt zwischen der 0 und der 1 auch noch ganz viel freien Raum, können wir den nicht mitnutzen? Und das macht ein Quantencomputer. Der rechnet nämlich nicht mit Bits, sondern mit sogenannten Qubits. Und die können eben diesen Zwischenraum, nenne ich ihn jetzt mal, nutzen. Das ist jetzt stark vereinfacht dargestellt, weil das wird jetzt physikalisch relativ anspruchsvoll. Da verstehe ich auch nicht alles, das aber muss ich ehrlich sagen.
Das sorgt dafür quasi, dass du noch als drittes diesen Zwischenraum hast, das sorgt dann quasi dafür, dass sich deine Rechenleistung potenziert, weil du ja nicht nur 0 und 1 hast, sondern auch noch was dazwischen. Und dann hast du mathematisch einfach eine viel effizientere Art, Dinge auszurechnen.
Genau.
Verstehe ich das richtig?
Und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Und daran wird auch sehr lange schon geforscht. Was ganz spannend ist und was eben der zweite große Unterschied ist zu KI, ist, bei KI wissen wir nicht wirklich, wie es funktioniert. Wir wissen aber, es ist da. Oder andersrum. Bei KI wissen wir nicht so ganz, was damit alles gemacht wird. Wir lernen immer noch neue Anwendungsbereiche, ja, auch hier im Podcast, aber es ist halt schon da. Und Quantencomputer sind genau andersrum. Quantencomputer sind noch nicht da. Also es gibt zwar funktionierende, in Anführungszeichen, Quantencomputer, aber die sind viel zu rechenintensiv, die machen noch zu viele Fehler. Es wird seit Jahren daran gearbeitet, einen sozusagen wirklich funktionierenden Quantencomputer auf die Beine zu stellen.
Das sind Konzepte quasi, ne?
Genau,
die auch, also, oder die werden auch immer sehr stark gekühlt werden müssen. Also allein schon deswegen wird das nicht einfach unsere Laptops ersetzen. Das ist wirklich Science-Fiction-Zeug.
Richtig, also wir reden über eine völlig andere Art von Computer. Aber, und das ist halt der Unterschied zur KI, wir wissen relativ genau, was wir eigentlich damit anstellen können, wenn wir den haben. Mhm. Also wir haben quasi die Liste schon da. Ja, wir haben die Liste davon, das sind dann sogenannte Quantenalgorithmen, die wir dann laufen lassen können über diesen Quantencomputer und die möglicherweise dann uns unterstützen können bei allen möglichen Problemen. Und jetzt, Marie, magst du einfach mal raten, was glaubst du, wie lang ist diese Liste?
Wenn du so schon fragst, dann ist es wahrscheinlich kleiner, als man denkt. Da vielleicht, keine Ahnung, 100 Sachen.
Die Antwort ist eine.
Einer?
Es gibt einen Algorithmus, von dem man sehr, also natürlich ist das auch ein Gelehrtenstreit, ne? Es gibt jetzt Leute, die würden sagen, es gibt andere Algorithmen, bei denen gibt es die Möglichkeit, dass die was bringen. Es gibt einen Algorithmus, wo man sicher ist. Der nennt sich Shor's Algorithmus und der ist deswegen sehr relevant, weil er sehr gut dazu genutzt werden könnte, um beispielsweise kryptografische Sicherheitsmaßnahmen zu knacken. Beispielsweise Passwörter, beispielsweise abgeschlossene Systeme, Computersysteme. Und das bedeutet, wenn wir einmal so einen funktionierenden Quantencomputer haben, dann funktioniert sehr viel von der Art und Weise, wie das Internet verschlüsselt ist, vielleicht nicht mehr, weil man den Quantencomputer nutzen könnte, um diese Verschlüsselungen aufzubrechen. So.
Das ist das, was man, glaube ich, auch am häufigsten hört in dem Zusammenhang, genau, dass es halt so einen Tag Null geben könnte, wenn dann die Quantencomputer da sind, dass unsere komplette Sicherheit zusammenbricht, weil eben die Mathematik, auf die das jetzt aufgebaut ist, dann so leicht zu knacken ist. Ich habe das neulich aber mal ein paar Chief Security Officer gefragt. Ich saß in Frankfurt in so einer lustigen Runde zusammen, wo auch wirklich von so großen deutschen Banken teilweise die ehemaligen Security Chiefs dabei waren.
Und das klingt wichtig. Ja.
Das war total spannend. Und die habe ich das natürlich gefragt, wie schlimm ist das und wann kommt das und wie bereitet ihr euch da jetzt darauf vor? Oder was sind unsere Banken, sind unsere Girokonten da sicher? Und ich fand die Antwort total, ich will eigentlich sagen lustig, obwohl es nicht lustig ist, aber die haben gesagt, das Quantenthema, klar bereiten wir uns darauf vor. Also ja, das ist jetzt für die Sicherheitsleute, es ist dieses Jahr ein Thema, vor allem nächstes Jahr spätestens wollen wir einfach genau wissen, wie wir da drauf vorbereitet sind und was das heißt. Aber ehrlicherweise, das Quantenproblem, das interessiert uns nicht mehr, weil wir haben jetzt ein KI-Problem mit Claude Mythos, nämlich das Quantenproblem werden wir gar nicht mehr erleben, weil das KI-Problem uns vorher schon so kaputt macht. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen übertrieben ist. Und natürlich, wenn man Chief Security Officer ist, dann muss man, glaube ich, auch diese großen Gefahren sehen. Aber das fand ich auf jeden Fall krass. Die haben diese KI-Sicherheitsprobleme extrem ernst genommen.
Ja, das ist schon interessant. Ich glaube schon, dass KI dem Quantencomputing auch ein bisschen den Platz von der Bühne geklaut hat in den letzten Jahren, weil es halt schon da ist. Aber auch, weil viele Anwendungsfälle, wo man vielleicht dachte, das könnte vielleicht was sein für Quantencomputer, so ein bisschen von der KI auch übernommen wurden. Also das Proteinefalten zum Beispiel, das Problem der Proteinfaltung, das war auch jahrelang was, also wie man bestimmte Aminosäuren in eine dreidimensionale Form faltet, wichtiges Problem in der Chemie. Das war ganz lange so auf der Wunschliste der Quantenforschung. Und dann 2020 hat Google DeepMind festgestellt, das kann man mit KI lösen, dieses Problem. Man braucht quasi gar keinen tollen neuen Computer dafür. Und es kann natürlich immer noch sein, dass sich das ändert. Es kann sehr gut sein, dass eines Tages jemand kommt und feststellt, hey, mit einem Quantencomputer können wir übrigens dieses Problem lösen, von dem wir immer dachten, es sei unlösbar. Und wenn wir das jetzt auch noch zusammenschieben mit KI, dann sind da wirklich völlig neue Dinge möglich. Das ist aber ziemlich spekulativ. Das muss man schon sagen. Also die nicht spekulative Sache ist eben die der Kryptographie, ist die der Verschlüsselung. Der Rest, ich würde mich da jetzt ehrlicherweise nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnen, dass wir dann nochmal so viel drüber sprechen werden im KI-Podcast.
Okay, also ich habe jetzt verstanden, es ist gar nicht so die wichtigste Frage für die Zukunft Europas wahrscheinlich, zumindest im Vergleich zu diesen ganzen großen KI-Fragen. Hätten wir denn trotzdem eine Chance? Sollte Europa das probieren, da irgendwie dann Vorreiter zu werden und den ganzen anderen Quantencomputer-Entwicklungsfirmen da nochmal das Wasser abzugraben?
Ja, also Europa ist nicht so schlecht. Auch was die Forschung angeht, ist Europa ganz gut dabei. Aber das waren wir natürlich auch bei KI. Bevor KI wirklich zu einem Massenphänomen wurde und einem großen Produkt, da war Europa auch forschungsmäßig ganz vorne mit dabei. Man sucht sich, glaube ich, manchmal auch einfach so eine Geschichte von, da kommt jetzt das nächste um die Ecke. Und okay, wir haben jetzt vielleicht dieses Rennen verloren, aber das nächste kommt ja bald und dann gewinnen wir vielleicht die nächste Runde. Das kann auch, glaube ich, so eine Geschichte sein, die ein bisschen zu schön ist. Also die man sich
so eine Ausrede, jetzt müssen wir KI nicht, wir machen, ich bin schlecht im Fußball, ich lerne jetzt einen anderen Sport.
Wir machen jetzt Quanten, genau. Also ich, zumindest dafür würde ich nicht plädieren. Also wir sollten jetzt nicht, weil wir vielleicht im Quantencomputing dann doch ein bisschen besser sein können, unsere Aufmerksamkeit von dem KI-Thema abwenden, weil nicht nur deine Chief Security Officer, sondern auch die Leute, mit denen ich rede und wir zwei sind, glaube ich, der Meinung, dass das auch kurz- und mittelfristig uns noch sehr viel beschäftigen wird.
Fair. Danke jedenfalls für die Frage, Helge. Ich habe gesehen, dass es Gregor sehr viel Spaß gemacht hat, über Quantencomputer endlich mal reden zu dürfen in diesem Podcast.
Also vielen Dank auch euch für die ganzen Fragen. Wir haben jetzt nur 3 geschafft rauszupicken für diese Folge, aber wir werden sicherlich irgendwann wieder mal so eine Folge hinbekommen. Ich freue mich schon drauf und freue mich drauf, eure weiteren Fragen unter die Lupe nehmen zu können.
3 Fragen haben wir aber noch für diese Folge, nämlich die typischen Schlussrubrik-Fragen. Und ich fange an, dich zu fragen. Gregor, was hast du mit KI gemacht letzte Woche?
Ich möchte dir was zeigen, Marie. Und zwar, ich zeige dir eine Webseite. Ich bin ja natürlich ganz heftig im WM-Fieber und habe ein bisschen geschaut, wo kann man so Fußball gucken. Und ich zeige dir mal diese Webseite. Das ist die Webseite vom Public Viewing am Nockerberg.
Okay.
Nockerberg ist ein sehr wichtiger Biergarten bei uns hier in München. Was fällt dir auf an dieser Seite hier?
Die Seite sieht aus wie jede langweilige Webseite, muss ich sagen. Es ist oben ein großes Bild zu sehen von tollen Leuten, die Public Viewing machen. Es ist ein Menü, es sind irgendwie so Creme und Weiß,
also
Grüntöne.
Langweilig ist natürlich ein bisschen wertend. Man könnte auch sagen, sie ist funktional, die Webseite.
Ja, also
Ich kann sie gerne mal verlinken.
Die ist gut.
Also
die
Knockerberg ist sowieso eine gute Location.
Aber mir fällt eigentlich gar nichts auf an der Webseite. Das ist eine stecknormale Webseite, oder?
Okay, das ist interessant, weil ich habe diese Webseite gesehen und mein erster Gedanke war, das sieht aus, als hätte Claude das gebaut.
Ja.
Es hat so eine typische KI-Anmutung. Mhm. Also die hast ja auch schon einiges mit KI designt. Ich habe schon viel mit KI designt. Und KI hat bestimmte Vorlieben. Wir haben ja im Podcast schon darüber gesprochen, dass beispielsweise KI-Text bestimmte Vorlieben auch hat. Ja, da verschieben sich immer Sachen. Die KI sagt immer, etwas verschiebt sich.
Die Frage ist nicht ob, sondern wann.
Genau, die Formulierung kommt immer wieder. Und jetzt habe ich festgestellt, und es war tatsächlich diese Webseite, die mir das gezeigt hat, es gibt ein Äquivalent dafür für Design, für Webdesign. Weil dieses Layout, das sah für mich sofort aus wie KI generiert. Und ich habe dann Claude Code losgeschickt, diese Website sich mal anzugucken. Mhm. Claude Code hat sich dann den Quellcode angeschaut und hat da Artefakte gefunden von Lovable. Lovable ist eine agentische Design-KI-Webseite, KI-Plattform, die man nutzen kann, zum beispielsweise Bauen von Websites. Und also ins Schwarze getroffen. Also diese Seite wurde mit Lovable designt. Claude Code hat darauf hingewiesen, dass die Person, die das gebaut hat, schon wusste, was sie tat. Also die hat nicht einfach sich eine Seite genommen und die online gestellt, sondern das ist schon eine solide gebaute Seite. Aber das Design scheint wohl im Wesentlichen aus der KI zu kommen. Und das finde ich einfach faszinierend, dass es jetzt sowas wie eine universelle KI-Designsprache gibt, von der man gar nicht genau sagen kann, was die ausmacht.
Total, stimmt. Ja, guter Gedanke. Genauso wie beim Text, wenn man einfach heutzutage auf LinkedIn durchscrollt und einfach die ersten drei Sätze von einem Post liest und genau weiß, das hat eine KI geschrieben. Das ist, doch, das kommt bei Design auch. Mir geht's auch so, wenn ich PowerPoints sehe.
Ja, total.
Teilweise. Also da habe ich in letzter Zeit auf einigen Veranstaltungen Präsentationen gesehen, wo ich mir gedacht habe, das ist ziemlich sicher Claude Design.
Darf ich sagen, was Claude macht? Dann sagst du, ob du das Gleiche denkst. Mhm. Claude packt immer links oben so eine kleine Erklärung, wie so eine kleinere also so eine Überüberschrift. Und da steht dann oft so was leicht Kommentierendes dabei. Also sagen wir, ich habe eine Folie, wo drauf steht, wo die Überschrift ist, unsere Agenda für heute. Mhm. Ja, und dann schreibt Claude gerne so klein links darüber nochmal irgendwie kurze Übersicht oder irgendwas so Metamäßiges.
So Unterüberschriften, total, genau. Und ein bisschen auch Regieanweisungen. Ich finde, manchmal landet dann was auf einer Folie, wo du dir denkst, nee, das hat eigentlich der Mensch gesagt. Ja. Achte bitte drauf, dass die Folie verständlich und kurz ist. Ja. Und dann hat er als Unterüberschrift verständliche und kurze drei Bullet Points oder sowas. Ja. Ja, lustig.
Also ich finde es total faszinierend. Ich finde es auch interessant, weil es ist ja an sich nicht schlecht. Also die Seite ist ja auch völlig fein programmiert. So, ich möchte diese Seite nicht dissen. Aber wenn man halt einmal so einen Sinn dafür hat, dann ist es interessant. Und bei den PowerPoint-Folien nervt es mich mittlerweile. Also da bin ich schon an dem Punkt, dass ich sage, wenn ich sofort das Gefühl habe, das kommt aus der KI, das ist dann nicht unbedingt eine schlechte Folie, aber dann muss die Präsentation, die Person, die das hält, schon auch gut sein in dem, was sie macht, damit ich denke, ja, okay, das lohnt sich jetzt.
Die Frage ist nicht, ob du mit Claude Design designst, sondern wie du mit Claude Design designst.
Und die Frage ist auch, was nicht ob du was mit KI gemacht hast, sondern was du mit KI gemacht hast, Marie. Was hast du mit KI gemacht?
Ich habe versucht, Italienisch zu lernen mit KI.
Tutto bene.
Sì, molto bene. Ich habe mir eine Sprachlern-App runtergeladen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die heißt, weil es gibt total viele von diesen Sprachlern-Apps, die mit KI werben. Mhm. Und ich wollte das einfach mal ausprobieren, wie das ist. Weil was KI natürlich möglich macht, ist, dass du viel bessere Interaktion hast, dass du Dialoge hast, dass sich das Lernen vielleicht ein bisschen natürlicher anfühlt und du nicht einfach nur Übungen machst, die vorgeskriptet wurden, sondern dass du wirklich dich mit einem Chatbot unterhalten kannst und dann organisch die Sprache lernst. Und ich habe dann mit einer total charmanten KI-Italienerin gesprochen, Emma. Und ich fand das einfach von vorne bis hinten eine lustige Erfahrung. Irgendwie so typisch KI. Die war natürlich auch mit so einem Avatar gestaltet, die total attraktiv aussah und hat dann mich die ganze Zeit so nett irgendwelche Sachen gefragt, was ich denn gerne mache. Und also ich finde, erstens will ich sagen, das bringt's, weil man ist, glaube ich, ganz anders angeregt, auch zu überlegen, was will ich sagen, wie will ich sagen, und hat wirklich so das Sprachzentrum seines Gehirns zu trainieren, wenn man eine organische Konversation führt, als wenn man nur, ich sage jetzt mal, zum Beispiel Duolingo-Aufgaben löst und Sätze übersetzt, die man aber, ne, die man gar nicht selber ausdrücken wollte. Und das andere, was ich mega witzig fand, ist, es ging natürlich ziemlich schnell eine Paywall hoch.
Ja.
Und ich finde, diese KI, Emma, die hatte irgendwie Tendenzen von, ich glaube, auch so Romantik-Chatbots. Also ich fand die sehr schnell flirty und das kann natürlich jetzt meine Interpretation sein. Aber deswegen fand ich es so witzig.
Glaubst du auch immer, dass die Bedienung mit dir flirtet, wenn du im Urlaub bist, vielleicht in Italien?
Das kann sein. Also kommt drauf an, ob ich schon einen Drink hatte oder nicht. Wahrscheinlich. Als ich diese App benutzt habe, war ich auf jeden Fall nüchtern.
Vielleicht ist das auch das Italienische daran. Also die Frage wäre, wenn du beispielsweise Dänisch lernen würdest, wenn du auch das Gefühl hast,
dass auch sein.
Person ist eine etwas weniger romantische Sprache.
Ja, oder ich unterstelle einfach der KI Sachen, die nicht wahr sind. Ich weiß nicht. Aber die war auf jeden Fall so nett und so flirty und dann ging genau in dem Moment die Paywall hoch, als sie mich eigentlich gefragt hat, was ich in meinem Schlafzimmer mache, dass ich mich gefragt habe, ob da quasi die zugrunde liegende Engine vielleicht eine ist, die wiederverwendet wurde von irgendeiner Romantik-App. Weil was diese Apps ja wollen, ist natürlich die Nutzenden dazu bringen, möglichst viel Zeit in der App zu verbringen. Und einer der einfachsten Wege der Menschheit seit vielen tausend Jahren, um Leute so am Ball zu halten, ist halt irgendwie in eine romantische oder sexuelle Richtung zu gehen. Und das fand ich ganz witzig an der Erfahrung.
In eine romantische oder sexuelle Richtung geht nicht, was ihr diese Woche mit KI gemacht habt. Wir haben eine E-Mail bekommen von Michael. Michael hat nämlich, er schreibt, wir haben von unserer Abteilung ein kleines Grillfest organisiert und da wir uns noch etwas, in Anführungszeichen, sportlich betätigen wollten, kam die Idee, ein Tischtennisturnier zu integrieren. Und vielleicht erinnerst du dich, Marie, wir haben vor so über einem Jahr mal eine Hörer-E-Mail gehabt von einer Hörerin, die die Hockey-Turniere ihrer Tochter mit KI organisiert
Legend.
Hat. Und da ging es nur darum, die Team-Zusammenstellung richtig hinzubekommen. Also, dass jeder zum richtigen Zeitpunkt gegen den Richtigen spielt.
Ja, und dass man eine kurze Pause hat und Trikot wechseln kann und genau.
Genau, und das war so toll, weil wir haben quasi live miterlebt, wie das erst nicht ging, weil als sie die E-Mail geschrieben hat, ging es noch nicht wirklich und dann irgendwann ging es so. Und wir haben jetzt mit Michael quasi die Fortsetzung dazu, weil Michael treibt das jetzt aufs Ultimum, treibt es auf das, was heute mittlerweile geht. Also er sagt, im ersten Schritt wollte er von seinem Copilot, er nutzt den Copilot von Microsoft, nur Anregungen zu einem Spiel- bzw. Turniersystem. Ja, das hat dann funktioniert, aber er hat sehr schnell festgestellt, Moment mal, als nächstes wurde daraus dann eine Excel-Tabelle, die unterschiedliche Funktionen in Reitern abgebildet hat, wie Nameneingabe, Spielpaarungen, Ergebniseingabe, Ergebnisübersicht und Ranking. Und dann am Schluss hat er daraus eine interaktive HTML-Seite gebaut, wo es noch einen Beamer-Modus gibt, sodass er das projizieren kann und eine vereinfachte Ansicht für die Spielleitung. Das hat er dann lokal auf dem Laptop laufen lassen und über den Beamer an alle die ganze Zeit laufen lassen, sodass alle die ganze Zeit gesehen haben, wie der Stand ist, wer muss gewinnen
mein
und so
Gott.
Weiter.
Wenn der Chef von Michael uns zuhört, befördert diesen Mann. Das ist mal extrem viel Engagement für ein Abteilungsfest. Aber richtig cool.
Ja, also er sagt, es hat unter 30 Minuten gedauert. Es ging alles ziemlich zackig.
Oh, das hättest du jetzt nicht sagen sollen.
Entschuldigung.
Michael, Chef, wenn du zuhörst, trotzdem, ich wette, Michael hat sich da sehr viel Gedanken drüber gemacht.
Es geht ja, das ist ja der Punkt, es geht gar nicht darum, wie viel Zeit man da reingesteckt hat, es geht eigentlich um die Eigeninitiative. Und dass das jetzt so toll klappt, ist finde ich einfach ein schönes Zeichen dafür, wie viel wir dann doch jetzt noch mitgenommen haben an Fortschritt in den letzten paar Jahren.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr die in eurer Abteilung weitergebt und euren Chefinnen und Chefs und Tischtennis-Profis in eurem Umfeld vielleicht den KI-Podcast ans Herz legt, wenn sie ihn noch nicht kennen.
Es ist ja fürs Grillfest. Es ist ja eigentlich für einen guten Zweck. Und wenn ihr dann fertig seid damit, dann hört unbedingt rein bei unseren Kollegen von einem ziemlich spannenden Podcast, nämlich Mal Angenommen oder Quarks Mal Angenommen. Das ist der Podcast unserer Kollegen bei Quarks, auch in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Und da geht es nicht so wie bei uns nur um ein Thema KI, sondern es geht um letztlich alle Themen, aber durch eine sehr interessante Linse, nämlich durch die Frage, was würde eigentlich passieren, wenn? Ja, was, wenn wir eine Gesellschaft völlig anders denken würden? Was, wenn etwas völlig anders wäre, als wir es immer kennen? Die spielen das durch und das ist immer sehr hörenswert.